Wo sind die Männer?
Ja.
Ja, ich denke schon, wir müssen das irgendwie auch so ein bisschen auf dem Herzen haben, dass es wichtig ist, so ein Männerfrühstück. Es gibt ja alle möglichen Gründe, warum man nicht kommen kann. Man hat keine Zeit, man braucht Zeit mit der Familie oder ist es irgendwas anderes. Ja, aber ich denke mal schon, dass es, also für mich ist es auf jeden Fall immer wieder ein Segen, hier zu sein. Und ich denke mal, wir haben eine Verantwortung auch füreinander, dass wir einfach, wenn wir jemanden auf dem Herzen haben, der vielleicht lange nicht mehr da war, oder wo wir einfach sehen und merken, dass er auf jeden Fall Ermutigung braucht, dann sollten wir die Person vielleicht auch ansprechen, einfach mal einladen, fragen, willst du nicht mal wiederkommen? Ist eine gute Zeit. Da haben wir ein Stück weit auch Verantwortung füreinander, einfach für Geschwister nicht nur zu beten, sondern vielleicht einfach auch mal auf sie zuzugehen. Jörg macht ja das Leben von Abraham. Und wir waren letztes Mal in Kapitel 16 im 1. Mose, als es darum ging, dass Sarah sich einen Plan ausgedacht hat, wie sie zu einem Kind kommen kann, weil sie scheinbar selber nicht schwanger wird und mittlerweile auch schon ein bisschen fortgeschritten ist im Alter. Und Abraham ist auf diesen Plan eingestiegen. Er hat dann ein Kind mit der Magd gezeugt und dieser Ismael, der dann geboren wird, bringt eine Menge Ärger im Laufe der Geschichte. Abraham hatte ja in Kapitel 15 im 1. Mose eine Verheißung bekommen von Gott. In Vers 4, da steht, und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinen, lesen wir einfach den Vers. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. In Vers 6 steht dann, Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Abraham glaubte dem Herrn in dieser Situation. Was ist dann plötzlich in Kapitel 16 passiert? Das ist eigentlich eine interessante Frage. Wie hätte Abraham anders reagieren können auf diese Situation? Er hätte zu Sarah sagen können, ich habe eine Verheißung von Gott bekommen. Ich glaube ihm, ich vertraue ihm. Das, was du jetzt hier vorhast, das ist aus dem Fleisch, das machen wir nicht. Ich weiß nicht, wie Sarah ihm vielleicht in den Ohren gelegen hat, so im Laufe der Zeit. Also für eine Frau ist es ja schon echt wichtig, Kinder zu kriegen. Und Sarah war mittlerweile älter und vielleicht war Abraham auch ein Stück weit genervt und war selber frustriert und Okay, dann haben wir mindestens ein Kind. Diese Verheißung ist so ein Stück weit irgendwie in den Hintergrund getreten in dem Ganzen, in der ganzen Alltäglichkeit, in dem Frust, der da war. Und das ist ja auch so, wenn Dinge länger dauern, ist es ja immer ein Problem. Man vertraut am Anfang vielleicht noch sehr und dann wird es immer ein bisschen weniger und irgendwo vergisst man so ein Stück weit auch, einfach weil man nicht mehr dran glaubt, an das Ganze. Und sie zeugen dann eben, oder Abraham zeugt dann eben ein Kind. Und dann, wenn wir lesen, Kapitel 16, das Ende, Kapitel 16, da steht, und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. 17,1, als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. 13 Jahre sind vergangen. 13 lange Jahre. Wir lesen nichts darüber, was in dieser Zeit gewesen ist, was mit Abraham gewesen ist. Aber nach 13 Jahren spricht der Herr wieder zu ihm. Es sind lange, wenn wir das so lesen, es sind immer wieder lange Zeitabstände dazwischen, in denen der Herr ihm begegnet. Und ich glaube, diese Verheißung, die Gott ihm gegeben hatte, die ist in dieser Zeit, glaube ich, noch weiter in den Hintergrund getreten. Das Wichtige dabei oder das Schöne dabei ist, Gott hat das nicht vergessen. Gott hat diesen Bund, den er Abraham in Kapitel 15 gegeben hat, er hält daran fest. Und das finde ich wahnsinnig tröstlich. Gott hat sich für uns entschieden. Er hat uns als seine Kinder angenommen. Er hat gesagt, du bist mein Sohn. Und damit ist ja nicht automatisch alles in unserem Leben klar. Wir haben eine Grundlage, aber für mich jedenfalls kann ich sagen, ich habe im Laufe meiner Zeit, die ich jetzt Christ bin, eine Menge Scheiße gebaut. Wo Gott sehr in den Hintergrund getreten ist, wo ich mein eigenes Ding gemacht habe, in Sünde gelebt habe und Gott dennoch treu gewesen ist, mir hinterhergegangen ist. Ich habe nicht nur Zerstörung angerichtet in meinem Leben, sondern auch um mich herum. Und Gott liebt mich dennoch. Er steht zu mir, so wie er zu Abraham steht. Und kommt nach so langer Zeit und sagt in 17 Vers 2, und ich will meinen Bund mit dir, mit mir und dir schließen. Und ich will dich über alle Maßen mehren. Dann geht's weiter. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete weiter mit ihm und sprach, siehe, ich habe meinen Bund mit dir und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Und ich will dich sehr fruchtbar machen und will aus dir Völker machen und auch Könige sollen von dir kommen. Und ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und dein Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, dass es ein ewiger Bund sei, sodass ich dein und deiner Nachkommen Gott bin. Das ist die Zusage, die Gott ihm nach all dem, was gewesen ist, erneut gibt. Wie reagiert Abraham darauf? In Vers 17 steht, da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, soll mir mit 100 Jahren ein Kind geboren werden und soll Sarah 90 Jahre alt gebären? Völlig unmöglich. Das geht nicht. Das kann nicht funktionieren. Mit 100 Jahren, meine Frau ist 99, unmöglich. Ist es rein menschlich, biologisch gesehen wahrscheinlich auch. Wir wissen, dass Gott alles tun kann. Wir lesen die Geschichte von Jesus im Neuen Testament. Was hat Jesus alles getan? Kranke geheilt, Tote auferweckt, Stürme gestillt, Dämonen ausgetrieben. Die Welt ist durch ihn erschaffen. Das gesamte Universum ist in seiner Hand. Wissen wir alles. Nur die Frage stellt sich, was traue ich ihm in meinem Leben zu? Das ist die entscheidende Frage. Wie sieht es damit aus? Wenn Gott mir vielleicht mal tatsächlich was durch sein Wort sagt oder durch einen Bruder, eine Schwester. Er sagt mir was zu, das möchte ich in deinem Leben tun. Und du sofort anfängst zu überlegen, das kann nicht sein, das ist unmöglich. Kann nicht funktionieren. So ist es bei Abraham auch. Der Herr erscheint ihm hier. Ich wünsche mir manchmal auch so eine Erscheinung. Ich weiß nicht, wie der Herr ihm hier erschienen ist. Ob er direkt vor ihm gestanden hat oder ob er ihm im Traum erschienen ist. Oder Gott hat ja da viele Möglichkeiten zu erscheinen. Und Gott begegnet ihm und er weiß, dass es Gott ist. Und dennoch sagt er, nee, das funktioniert nicht. Das kann nicht gehen. Gott bleibt dennoch dran an ihm. Er steht zu seiner Verheißung und wir werden noch sehen, später dann, durch was Abraham hindurchgegangen ist und dass er ein Mann ist, der ein Freund Gottes genannt wird. Dinge, die sich nicht ändern in unserem Leben. Manchmal warten wir lange auf Dinge. Es scheint nicht zu passieren. Wir versuchen es selber zu ändern, bestimmte Dinge. Wir machen es oft nur noch schlimmer. Und irgendwo kommen wir dann an den Punkt, manchmal führt Gott es einfach so, dass wir dann nur noch die Hilfe bei ihm suchen. Wir tun es und trotzdem ändert sich im ersten Moment nichts. Das sind Dinge, die schwer auszuhalten sind. Wenn sich Dinge nicht verändern, wenn wir darum beten, dann ist es in der Zeit oft schwer. Wir haben unsere Fragen, Herr, du siehst das doch und es wäre doch gut und es wäre doch besser und warum bin ich hier drin und das kann doch nicht sein und Abraham doch genauso, der gewartet hat und am Anfang noch, Mensch, dieser Bund. Und wann ist es denn endlich soweit? Wann wird Sarah schwanger? Wann kriegen wir das Kind? Und das ist alles so ein Prozess, in dem wir mehr oder weniger irgendwo alle drin stecken. Meine ich jedenfalls. Ich weiß nicht, wo ihr im Moment, womit ihr ringt, wo ihr drin steckt. Aber ich denke mal, da sind wir alle nicht frei von. Dennoch kam Abraham zu dem Punkt, das steht im Wort, dass er Gott vertraute. Wir können mal dazu Römer 4 aufschlagen und lesen mal die Verse 17 bis 22. Römer 4, 17 bis 22. Da steht, wie geschrieben steht. 1. Mose 17, 5. Ich habe dich gemacht, oder ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker. Also geht es hier um Abraham. Vor Gott, dem er geglaubt hat, der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei. Er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war, dass er der Vater vieler Völker werde, wie zu ihm gesagt ist. So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, und auf den erstorbenen Leib der Sarah. Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste auf aller Gewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Es ist was passiert in Abraham. Das Interessante finde ich immer wieder in Vers 17, da steht am Ende, und Gott ruft das, was nicht ist, dass es sei. Das ist so faszinierend. Wir Menschen können ja vieles bauen, vieles kreieren oder so, aber wir können nichts, aus dem Nichts können wir nichts hervorrufen. Wir können keine Materie produzieren. Das kann nur Gott alleine. Und das finde ich einfach so stark. Das war faszinierend. Er tut es durch sein Wort. Er spricht und es materialisiert sich, es passiert. Das ist schon echt eine Sache, die mir irgendwie immer wieder das Hirn wegsprengt. Das ist eben Gott. Gott kann solche Dinge tun. Und wenn wir dann zu diesen Versen dann nochmal Hebräer 11,11 ganz kurz lesen. Ein Vers. Hebräer 11,11. Da steht, durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters. Denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Es scheint nicht nur bei Abraham was passiert zu sein, sondern auch bei Sarah. Und ich glaube ganz einfach, dass Abraham, der Gott vertraut hat, Sarah, ich kann mich irren, aber Sarah dadurch für Sarah ein Zeugnis war und sie in dem Ganzen mit Abraham zusammen vertraut hat. Und das möchte Gott auch in unserem Leben tun, in unseren Familien, hier in der Gemeinde, wenn es da Männer gibt, die Gott vertrauen in Situationen, die eigentlich, wo man denkt, hier wird sich nichts verändern oder hier ist ein Problem, das zu groß ist. Das wird nicht funktionieren. Und wir anfangen dennoch, Gott zu vertrauen. Das ist oft einfach nur eine Entscheidung. Gott zu vertrauen, dass er das Richtige macht, bewirkt das was. Da bin ich fest von überzeugt. In dem Leben unserer Frauen, in dem Leben deiner Kinder, wenn du welche hast, im Leben von Geschwistern in der Gemeinde, die dir vielleicht anvertraut sind oder wo du der große Bruder bist oder was auch immer, das bewirkt was. Und das ist ja auch das, was Gott möchte uns segnen, aber nicht nur uns immer ganz persönlich, sondern er möchte andere durch uns segnen. Das ist ihm wichtig. Und so glaube ich das einfach, dass das, was Abraham dann ein Stück weit vorgelebt hat, klar, er hat, wenn wir das vorher sehen, klar, ist da viel Versagen auch in seinem Leben gewesen. Das ist das Schöne am Wort Gottes. Das Wort Gottes verschönigt nichts. Also da wird nichts geschönt, da wird nicht gesagt, Mensch, das war so ein toller Typ oder so, sondern wir sehen auch immer wieder das Versagen, die Höhen und Tiefen im Leben. Und das ist auch bei Abraham so. Aber dennoch kommt Abraham irgendwann dazu, dass Gott ihm sagt, hier, nimm deinen Sohn, den du liebst, geh da und dahin, opfere ihn. Der Herr ist treu, das ist ganz wichtig für unser Leben. Wie ich schon sagte, es ist manchmal, oder Gott ist für uns auch nicht unbedingt immer verständlich. Das wissen wir. Er sagt selber in seinem Wort, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und manchmal ist es, aus bestimmten Gründen verstehen wir Gott nicht in seinem Handeln. Und da wird es dann richtig schwer, wenn er uns Dinge vielleicht zeigt oder offenbart, die wir nicht verstehen. Wenn wir dazu ganz kurz nur Sprüche einmal aufschlagen, ein Vers. Sprüche 3, Vers 5. Oh Mann, ich muss mich beeilen. Sprüche 3, 5. Und 6, können wir auch noch lesen. Passt so gut zusammen. Was ist jetzt halt, Schmidi? Da steht, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das ist ein Vers, der steht ja so locker, aber ich glaube, der Verstand, mein Gott hat uns diesen Verstand gegeben. Aber wir dürfen uns nicht auf diesen Verstand verlassen. Wenn wir ein Problem haben, was machen wir denn oft als erstes? Es gibt, ja klar, es gibt Brüder, die als erstes beten, das gibt es. Auf jeden Fall, das glaube ich fest. Aber es setzt sich sowas in Gang irgendwie. Und wenn es ein großes Problem ist, mit dem wir nicht klarkommen, drehen sich unsere Gedanken darum. Immer und immer und immer wieder. Wir können vielleicht nachts manchmal nicht schlafen, durchdenken das Ganze von dieser Seite, von jener Seite und merken einfach, es gibt keinen Ausweg in dem Ganzen. Unser Verstand kann uns sehr, sehr in die Irre führen. Auf jeden Fall. Aber als Männer sind wir oft so, wir schaffen das schon, wir packen das, wir überlegen und handeln dann. Das Wort Gottes sagt uns was anderes. Wenn der Verstand erleuchtet ist durch das Wort Gottes, ist das eine ganz andere Geschichte. Gott wirkt schon in unseren Verstand hinein. Sicher, es muss ins Herz, aber er wirkt in unseren Verstand. Als mir irgendwann, das ist noch gar nicht so lange her, als mir klar wurde, ich weiß es ja, dass es so ist, aber dass ich in allem, in absolut allem, die Hilfe Jesu brauche, als mir das wirklich klar war, veränderte sich mein Leben so ein bisschen. Also ich habe oft so, wie man das manchmal so macht, so feste Gebetszeiten gehabt oder ja, so ein bisschen Bibel lesen, dann ein bisschen beten und dann rausgehen oder so. Aber als ich dieses Bewusstsein hatte, ich brauche in allem Jesu Hilfe, hat sich da ein bisschen was verändert, dadurch, dass ich ihn in Dinge, die ich getan habe oder Gedanken, die gekommen sind, ich habe ihn in dem Ganzen gesucht, ihn um Hilfe gebeten. Und ich habe gemerkt, er antwortet, es entsteht mehr Beziehung. Na? Klar, natürlich sollen wir nicht fragen, jetzt soll ich, weiß ich nicht, Butter aufs Brot schmieren oder nicht, oder das ist dummes Zeug. Aber wir brauchen in so vielen Dingen, also ich habe es jedenfalls für mich gemerkt, ich bin oft so ein labiler, so ein schlaffer Typ, dass ich einfach merke, ich brauche Jesus in allem. Ich brauche ihn, er ist meine Hilfe, er ist mein Freund, er ist der klar spricht, der ermahnt, der aufrichtet, der tröstet, der so viel ist. Und das ist auch so, wenn wir uns bewusst ist, dass es keine tiefe Liebesbeziehung, keine tiefere Freundschaft für uns gibt als Jesus, werden wir auch ein Stück weit ein bisschen unabhängiger von Meinungen von Menschen. So, ja, mag der mich oder mag der mich oder ne, wie kann ich das machen, dass er mich mag, dass er meine Meinung akzeptiert oder sowas. Wir werden ein Stück dadurch frei, das kann ich euch versprechen. Wenn wir merken, dass es keine tiefere Freundschaft gibt als die Beziehung, die wir zu Jesus haben. Aber dennoch, nochmal zurück, es gibt Dinge, die wir eben nicht verstehen. Wenn wir krank sind beispielsweise, wenn wir lange krank sind und sich da nichts ändert. Es gibt Geschwister, die kommen immer wieder, Sonntag für Sonntag, manchmal auch jeden Sonntag, aber immer mal wieder zum Krankengebet und ringen mit Dingen und es ändert sich nichts und manchmal wird es sogar noch schlimmer. Und das Schöne ist, sie bleiben dran. Sie suchen immer wieder Gott in der ganzen Situation. Sie haben ihre Fragen, sie haben ihre Probleme, dennoch kommen sie immer wieder. Es ist nicht irgendwann so, dass sie sagen, nee, das hilft ja doch nichts, ich mach's nicht mehr, sondern sie bleiben dran, weil sie wissen, weil ich glaube das auch, dass Gott das ins Herz gelegt hat, dass Hilfe nur bei ihm zu finden ist, nirgendwo anders. Wir sehen das in den Psalmen, wie David ringt, immer wieder. Er ist von Feinden verfolgt, er leidet unter seiner eigenen Sünde, er ist auch krank, das lesen wir in einem Psalm, wo er wirklich sehr, sehr, sehr geschwächt ist. Und auf der anderen Seite sieht er dann die Gottlosen, denen es so gut geht scheinbar, die alles haben, die gesund sind, die, ja, die fragen gar nicht nach Gott, denen ist Gott egal. Und ich bin hier und leide. Ich suche Gott und es wird immer schlimmer. Da ist es schon so, dass wir Gott natürlich nicht verstehen. Grundsätzlich möchte ja Gott, dass es uns gut geht. Dass wir gesund sind, dass wir erfüllt sind, dass wir Freude haben. Aber dennoch gibt es solche Phasen im Leben. Und Es gibt da einfach so ein paar kleine Beispiele so im Leben von Menschen, wo man sich schon fragen kann, wie ist das damit mit Gott und seinem Handeln? Wenn wir mal ganz kurz, das ist ein schönes Beispiel, wenn wir mal ganz kurz Apostelgeschichte aufschlagen. Apostelgeschichte 16, die Verse 23 und 24. Apostelgeschichte 16, die Verse 23 und 24. Hier geht es darum, dass Paulus und Silas, die sind durch die Gegend gezogen und es lief denen in Versen zuvor, lief ihnen so eine Magd hinterher, die einen Geist hatte, einen Wahrsagegeist. Und die läuft hinter Paulus und Silas her und schreit in Vers 17, diese Menschen sind Knechte des allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen. Hört sich erstmal ganz schön an, ne? Dass sie hinterherläuft und ihn, also die ist proklamiert, das sind tolle Männer und so. Und sie tut das viele Tage lang. Und das zermürbt. Und das war auch Sinn der Sache. Dann sagt Paulus in Vers 18, das tat sie viele Tage lang. Paulus aber war darüber so aufgebracht, dass er sich umwandte und zu dem Geist sprach, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, dass du von ihr ausfährst. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Da gab es aber ein paar Leute dahinter, hinter dieser Magd, die eine Menge Knete damit gemacht haben, dass dieses Mädchen einen Wahrsagegeist hatte. Und denen passte das natürlich überhaupt nicht, dass ihr Gewinn jetzt weg war. Und sie, in Vers 22, ist es dann so weit, dass da steht, und das Volk wandte sich gegen sie und die Stadtrichter ließen ihnen die Kleider herunterreißen und befahlen sie, mit Stöcken zu schlagen. Dann geht es weiter, nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Muss man sich vorstellen, die Situation. Die sind übel verprügelt worden, sie sind ausgezogen worden, sind verprügelt worden vor dem Volk. Anschließend wirft man sie in den Knast, sie sollen gut bewacht werden und man legt ihre Füße in den Block, so dass sie sich nicht bewegen können. Die müssen Schmerzen gehabt haben. Ich denke mir, diese Wunden, die werden ganz schön an ihnen gezerrt haben. Wenn man sich dann vorstellt, dass Paulus jemand war, der im Auftrag Gottes und nur im Auftrag Gottes unterwegs war, ermutigt hat, gestärkt hat, die gute Botschaft verkündigt hat. Und hier, was ist jetzt mit ihm? Er wird geschlagen, er wird in den Knast gesperrt. Da unten war es wahrscheinlich muffig und feucht und es hat geschmerzt und sie wussten natürlich auch nicht, wie es weitergeht. Das ist ja mal das Schlimme dabei. Sie wussten nicht, was mit ihm passieren wird. Man hätte sie ebenso gut auch wieder rausholen können, wieder verprügeln, wieder einsperren. Wir wissen ja, wie Menschen sind, wozu Menschen fähig sind. Und ich denke mir, dass der Widersacher auch schon ein besonderes Augenmerk auf Paulus hatte. Wir wissen, wozu der Teufel in der Lage ist, was er sich alles einfallen lassen kann. Wie hätten sie reagieren können? Zusammenbrechen? In Todesangst vergehen? Was wird mit uns? Was passiert? Können wir uns selber überlegen. Ich meine, wir wissen es nicht, wir kennen solche Situationen nicht. Aber was würde da in uns vorgehen? Was steht dann da? Vers 25. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und die Gefangenen hörten sie. Wie sind sie dazu gekommen? Ist das einfach so, dass sie da liegen voll Schmerzen und plötzlich denken, ach, können wir mal ein bisschen Gott loben, also wir haben ja nichts anderes zu tun oder so. Ich denke ganz einfach, kann mich da irren, aber dass gerade in solchen Situationen, und das habe ich immer wieder von Menschen gehört, gelesen, wo so eine Situation da ist, wo die Not so groß ist, wo die Finsternis anfängt zu drücken, dass Jesus da besonders nahe ist. Es gibt diesen alten Jugendpfarrer in Essen, Wilhelm Busch, also nicht dieser Dichter, sondern noch ein anderer, der mal erlebt hat im Dritten Reich, wie er von der Gestapo verhaftet wurde und in eine Zelle gesperrt wurde, die, wenn er die Arme ausgestreckt hat, dass er an die Wände rangekommen ist. Er hat dann die Schreie von seinen Mitgefangenen in den anderen Zellen gehört. Er hat mitgekriegt, dass sie verprügelt wurden. Und er sich gedacht hat, hier sind die Dämonen am Werk, hier ist es absolut finster. Und es war auch ein Stück weit finster in ihm. Und dann sagt er immer so schön, und dann kam Jesus. Und die Situation hat sich schlagartig verändert. Das war so viel Licht, so viel Freude, so viel Liebe in ihm, in seiner Zelle. Er hat das Gefühl gehabt, dass die ganze Zelle voll war mit Engeln. Und er hat das wirklich schön, ich kann das gar nicht so nacherzählen, er ist sehr, sehr schön dargestellt. Und er später nochmal so eine Situation erlebt, wo er total fertig war. Er saß mal wieder im Knast, er hatte nichts zu essen gekriegt, er war krank, er hatte Hochfieber, lag da in diesem Gefängnis, war fertig, konnte nicht mehr. Und dann kamen diese Nazis, diese Gestapo-Leute in seine Zelle, haben ihn rausgeholt und haben zu ihm gesagt, du kannst glauben, was du willst, du kannst an deinen Gott glauben, aber wir wollen, dass du nicht mehr zu Menschen sprichst, weder in einer Kirche noch sonst wo. Du predigst diesen Gott nicht mehr. Wenn du das tust, wie gesagt, du kannst glauben, was du willst, kannst du sofort freigelassen werden. Und haben ihn dann zurück in seine Zelle gebracht. Und dann saß er da. Und hat sich gedacht, das ist nur ein Schritt, ich kann glauben, was ich will. Ich verliere ja meinen Gott nicht und ich brauche nur nicht mehr zu predigen. Und er konnte ja nicht mehr, er war ja wirklich fertig. Und er sagte, er hatte das Gefühl, dass sämtliche Dämonen der Hölle in seiner Zelle waren. Die haben nur gesagt, mach's doch, ne? Lass es doch, ist doch nicht schlimm. Und er dann aber von Gott so, dass, wenn du nicht mehr über mich predigen willst, dann sag mir doch ab. Dann gehst du ohne mich weiter. Und dann hat er plötzlich gemerkt, das, was ich im Laufe meines Lebens hatte, die Beziehung zu Gott, zu Jesus, das soll ich aufgeben? Niemals, das mache ich nicht. Und er ihm dann eben gesagt hat, er wird weiterhin predigen, wenn sie ihn rauslassen. Und dann hat er eben weiter im Knast gesessen, hat weiter gelitten. Aber er ist später natürlich dann auch rausgekommen, weil dieses ganze System dann irgendwann auch zusammengebrochen ist. Aber hier, denke ich mir, bin ich auch fest davon überzeugt, das haben die Paulus und Silas nicht aus eigener Kraft gemacht. Dass sie hier, das wäre rein menschlich gesehen, wenn wir Menschen sehen würden, die das ohne die Beziehung zu Gott machen, die leiden und wenn wir leiden, dann leiden wir als Menschen und dann haben wir es schwer, dann haben wir Schmerzen, haben wir Ängste. Nur wenn Gott eingreift, können sich Situationen verändern. Ein anderes Beispiel, in Josua, das ist wieder im Alten Testament jetzt, gibt es auch noch ein Beispiel, wie Gott mit Menschen handelt, mit einem Volk. Und zwar ist das Josua 6. Ich glaube, das kennen wir, die Geschichte. Josua 6, die Verse 1 bis 3. Jericho aber war verschlossen, unverwahrt vor den Israeliten, so dass niemand heraus oder hineingehen konnte. Aber der Herr sprach zu Josua: Siehe, ich habe Jericho samt seinem König und seinen Kriegsleuten in deine Hand gegeben. Lass alle Kriegsmänner rings um die Stadt herumgehen, einmal, und tu so 6 Tage lang. Na gut, Vers 4 noch. Und lass 7 Priester 7 Posaunen tragen vor der Lade her. Und am 7. Tag zieht 7-mal um die Stadt und lass die Priester die Posaunen blasen. Was ist das für eine Kriegsstrategie hier? Das überlegt. Ich meine, ich weiß nicht, die Israelis waren wahrscheinlich, naja, doch, ein Krieger waren sie zum Stück, ein Stück weit schon. Aber was würde ein Soldat dazu sagen? Christopher zum Beispiel. Da würde man vielleicht eher so die Panzer aus der Garage holen und weiß ich nicht, so oder in der damaligen Zeit, weiß ich nicht, was die geschossen, vielleicht Brandpfeile oder keine Ahnung, irgendwie versuchen, die Mauern zu erstürmen. Aber der Herr, der sagt hier was ganz anderes. Was erstmal, denke ich mal, für Leute, die vom Fach sind, was ist denn das für ein Blödsinn hier? Wir sollen um die Stadt rumziehen, einmal rumgehen, dann uns hinsetzen, am nächsten Tag wieder einmal um die Stadt rumgehen, das 6 Tage lang und am 7. Tag dann noch 7-mal rumgehen. Ist nicht, für mich jedenfalls, wir kennen die Geschichte, wir wissen, wie es weitergeht. Aber das Entscheidende dabei ist natürlich, dass Gott es gesagt hat. Und ich kann mir den Feind so ein bisschen vorstellen, wie er da oben in seiner sicheren Burg sitzt, das sieht, was sie da machen. Und sie vielleicht von oben runtergeguckt haben, vielleicht Sachen runtergeschmissen haben, irgendwelchen Dreck oder sowas, und haben sich vielleicht über sie lustig gemacht. Was machen die Bekloppten da? Was soll das hier, ne? Ziehen hier jeden Tag rum. Die haben vielleicht, sind morgens schon mal vielleicht extra aufgestanden und haben sich einen Stuhl geholt, haben sich da hingesetzt mit einem Brötchen, haben darauf gewartet, wann sie wieder vorbeiziehen, um den richtigen rauszusuchen, hier den ich heute, wenn wir heute mal fertig machen oder so. Der Teufel ist so. Der Teufel will Leute fertig machen, zermürben. Und Lästerung ist etwas, was schwer, schwer, schwer zu ertragen ist. Echt schwer. Also wenn einer dich so richtig fertig macht, so mit Worten, und Leute sind drumherum, fangen an zu lachen, da fühlt sie dich nicht gut. Ganz bestimmt nicht. Und was soll das hier, Gott? Was soll das? Am ersten Tag war es vielleicht noch zu ertragen, am zweiten vielleicht auch noch. Aber es wurde immer schwerer. Es wurde immer schwerer. Und dann am 7. Tag noch 7-mal rum. Die ganze Geschichte 7-mal. Was soll das? Wir müssen doch irgendwie angreifen, wir müssen was tun, wir müssen handeln. Das Schöne ist nur, dass sie trotzdem gehorsam waren und den Weg gegangen sind. Sie sind nicht abgehauen, sondern sie haben das, was Gott ihnen gesagt hat, haben sie durchgezogen. Und Gott hat ja dann, wie wir dann auch später lesen, in den nächsten Versen Sieg geschenkt. Klar hat Gott zu Josua gesagt, ich will die Stadt in deine Hand geben. Zu Josua hat das gesagt. Aber dennoch ist er hat diese Verheißung, und dennoch ist es schwer. Es ist schwer in dieser Situation. Wir sind Menschen. Wenn wir anfangen zu leiden, wenn wir anfangen verspottet zu werden, ist es schwer. Aber es gibt eine Möglichkeit dennoch, das sehen wir eben, auch in solchen Situationen, einfach das zu tun, was Gott uns sagt. Auch da geht es, auch in so einer Situation. Wenn dir Gott irgendwas sagt, ich weiß nicht, wie Gott zu dir redet, ob er zu dir geredet hat. Wenn er dir was sagt, durch sein Wort, durch Geschwister, durch Menschen in der Welt, er hat ja mehrere Möglichkeiten zu reden. Und du weißt, dass er es ist, das kann man wissen. Und du es damit nicht leicht hast, tust dennoch. Es lohnt sich. Gott gehorsam zu sein, lohnt sich immer. Auch wenn es vielleicht Konsequenzen hat, die wir nicht so gerne haben, weil es manchmal demütigend ist, weil es uns zerbricht, es ist dennoch das Beste, was wir tun können. Und eben nicht, wie Sprüche, wie wir vorhin gelesen haben, 3,5, verlass dich nicht auf deinen Verstand, denn in solchen Situationen wird das Fleisch dir immer sagen, das machst du nicht, du machst das anders, du gehst den einfachen Weg, das sind wir gehen meistens den einfachen Weg, den bequemen Weg. Richter 7, wir sind bald durch, fertig. Richter 7. das hatte ich irgendwann mal gemacht, weiß nicht, ob sich jemand noch daran erinnern kann. Da geht es um den Gideon. Und Gideon ist von Gott berufen worden, gegen ein Volk zu ziehen, gegen einen Feind zu ziehen, der sie jahrelang bedroht hat. Er ist mit seiner riesen Armee jedes Jahr einmarschiert, hat alles, was da war an Ernte, was die Israelis angebaut haben, mitgenommen und ist wieder abgezogen. Er hat sich sehr, sehr geschwächt, sehr, sehr gedemütigt. Er hat nur immer drauf gewartet, von oben geguckt, hat gewartet, wann sind sie denn fertig damit, mit der ganzen Arbeit. Und als es dann soweit war, ist er einmarschiert, weil er ja so übermächtig war. Und die Israeliten ohnmächtig in der Situation. Nur ist der Feind. Der Feind zieht ab und hört dann noch, wie die Menschen da unten schreien, weil die Not so groß ist. Die Kinder, die leiden, wenn nichts zu essen da ist. Und er freut sich dran. Das ist das Perverse daran. Er freut sich an der Not. Und Gideon hat das gesehen. Er hat gesehen, er hat das erlebt über die ganzen Jahre, wie dieser Feind immer wieder eingefallen ist und sie ohnmächtig gegen diesen Feind waren. Und jetzt kommt Gott, erscheint ihm und will durch ihn diesen Feind besiegen. Gideon hat eine Armee von 32.000 Mann und diese Armee wird von Gott nicht dezimiert, also er bringt sich ja nicht um, aber er sagt hier 22.000, wenn jemand Angst hat, soll er nach Hause gehen. Und Gideon hat diese Menschen gesehen und hat plötzlich gesehen, wie 22.000 in die andere Richtung gegangen sind. Das ist dann schon, ich meine, auch die 32.000 waren schon wenig, weil wir lesen, diese Leute sind eingefallen wie, wo steht das? Weiß ich nicht, also wie Heuschrecken. Also eine riesen, das müssen, weiß ich nicht, vielleicht 1 Million Leute gewesen sein, dieser Feind. Und er hat seine 32.000. Ist eigentlich schon fast unmöglich. Aber jetzt sind es nur noch 10.000. Und ganz zum Schluss bleiben 300 Leute über. 300 Leute. Ich meine, in der heutigen Zeit, okay, mit modernsten Waffen, kann man vielleicht auch mit 300 Leuten eine Menge erreichen. Damals war das nicht möglich. 300 Mann gegen so eine Armee. Wie mag Gideon sich gefühlt haben? Das lesen wir ansatzweise dann in Richter 8. Warte, Gideon, das ist so weit. Richter, Moment, Richter. Ach ja, Richter 7, da steht dann in Vers 9, Richter 7, Vers 9, und der Herr sprach in derselben Nacht zu Gideon, steh auf und geh hinab zum Lager, denn ich habe es in deine Hand gegeben. Fürchtest du dich aber hinabzugehen, so lass deinen Diener Pura mit dir hinabgehen zum Lager, damit du hörst, was sie reden. Danach werden deine Hände stark sein und du wirst hinabziehen zum Lager. Wenn Gott das hier so sagt, fürchtest du dich aber und so weiter, dann glaube ich, dass Gideon sich gefürchtet hat, dass er diese Begegnung hier mit Gott brauchte. Weil ich glaube, er hat das nicht als möglich angesehen, diesen Feind, der so stark war über die ganzen Jahre, den mit 300 Leuten zu besiegen. Gott greift hier ein, er sieht die Angst. Es ist nichts Unnormales, Angst zu haben. Also jemand, der nicht Angst hat, ist irgendwie, weiß ich nicht, komisch. Und gerade in so einer Situation, da kann man schon Angst kriegen. Aber Gott greift ein und Gideon tut, was Gott ihm sagt. Das ist wieder das Entscheidende dabei. Er ist gehorsam und sie erringen einen Sieg. So, jetzt muss ich zum Schluss kommen. Gehorsam hat sehr viel mit Liebe zu tun. Ich glaube, das wissen wir alle. Wenn wir einen Vater oder eine Mutter hatten, von denen wir wussten, dass sie uns geliebt haben, fällt es uns auch leichter, oder es ist uns leichter gefallen, ihm gehorsam zu sein. Wenn du einen Chef in der Firma hast, der gut zu dir ist, wird es dir leichter fallen, ihm gehorsam zu sein. Und bei Gott ist es so, wer ist liebevoller, geduldiger als Gott? Und manchmal da, wo wir ihn, wo wir rebellieren, wo wir ihn nicht wollen, wo wir uns auf die Erde schmeißen und mit Fäusten auf die Erde knallen. Und wir wollen das einfach nicht. Manchmal ist Gott sehr hart mit uns in solchen Situationen. Und dennoch ist er so oft liebevoll und hat Geduld und redet wieder in unser Leben hinein und sieht, wie wir leiden, weil das hat auch was mit Leiden zu tun. Wenn du rebellierst gegen den Willen Gottes, wirst du leiden. Und dennoch ist er da und hat Geduld und spricht wieder in unser Leben hinein, bis er unser Herz erreicht. Gott ist jemand, der unseren Gehorsam wert ist. Nur noch mal ganz kurz noch mal auf Abraham zu kommen. Ich hatte ja gesagt, dass er ein Freund Gottes genannt wurde. So, das muss ich natürlich auch belegen, dass es so ist. Das schlagen wir noch mal ganz kurz Jakobus auf. Jakobus 2, Vers 23. Jakobus 2. Habe ich nicht. Tschüss, Bernd. Jakobus 2, Vers 23. Stimmt das? Jakobus 2, Vers 23. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht, 1. Mose 15, 6. Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. Ist das nicht schön, also ein Freund Gottes genannt zu werden? Also ich finde das toll, wenn Gott zu mir sagt, du bist mein Freund. Der Höchste, der Gott des Universums, wie das in einem Lied singen, sagt, du bist mein Freund. Das sollte uns schon von einigen Komplexen eigentlich befreien. Gott hatte mit Abraham einen Bund geschlossen. Dann nochmal zu 1. Mose 17. 1. Mose 17. Vers 7. Und ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, dass es ein ewiger Bund sei, sodass ich dein und deiner Nachkommen Gott bin. Gott hat mit Abraham einen Bund geschlossen und er hat auch mit uns einen Bund geschlossen. Und er möchte, dass wir ein Segen sind. Für Menschen, die ihn nicht kennen, dass auch sie irgendwann in diesen Bund eintreten. Wir werden vielleicht nicht, so wie Abraham, der Vater vieler Völker werden, das glaube ich nicht. Aber wir können Väter von Menschen werden, die Gott im Moment noch nicht kennen. Und dieser Bund ist ewig. Die Menschen da draußen müssen ihn kennenlernen, sie brauchen ihn. Abraham war Gott gehorsam. Wie gesagt, als er später seinen Sohn opfern sollte. Ich weiß nicht, was in der Nacht, bevor er dann mit seinem Sohn tatsächlich losgegangen ist, was ihm vorgegangen ist. Seinen geliebten Sohn, der ihm so nah war, auf den er so lange gewartet hat. Er soll ihn nehmen und soll ihn opfern. Und er geht. Zum Schluss gibt es einen schönen Vers, den lesen wir nochmal, in 2. Chronik. 2. Chronik 20. Vers Vers 12. König Josaphat war König von Juda und sagt hier, da geht es auch um eine andere Auseinandersetzung: Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen dieses große Heer, das gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Das finde ich so schön. Wir wissen oft nicht, was wir tun sollen. Wir sind schwach, wir sind schlapp, wir liegen am Boden, sind voll Selbstmitleid, was auch immer. Es gibt da so viele Möglichkeiten. Wir können uns aus eigener Kraft nicht helfen. Es funktioniert nicht. Und unsere Augen sehen nach dir. Das ist das, was alles verändert. Unsere Augen sehen nach dir. Also von da nach da. Weg von mir selbst. Und auf ihn gucken. Dann stehen nochmal die letzten beiden Verse, Vers 15 und 17. Und Jasael sprach: Merket auf, ganz Juda und ihr Einwohner von Jerusalem, und du König Josaphat, so spricht der Herr zu euch: Ihr sollt euch nicht fürchten und nicht verzagen vor diesem großen Herr, den nicht ihr kämpft, sondern Gott. Und Vers 17: Aber nicht ihr werdet dabei kämpfen, tretet nur hin und seht und steht und seht die Hilfe des Herrn, der mit euch ist. Juda und Jerusalem, fürchtet euch nicht und verzaget nicht. Morgen zieht ihnen entgegen, der Herr ist mit euch. Jesus, wir haben so viele Beispiele in deinem Wort, in denen wir sehen, wie treu du warst zu Menschen, wie wir sehen, das Volk Israel die ganzen Jahrhunderte über, da wo sie mit deinem Weg nicht einverstanden waren, wo sie gemurrt haben, wo sie es anders haben wollten, und du dennoch mit ihnen gegangen bist. Was ist das für eine Hoffnung für uns? Du lässt uns nicht im Stich, Herr. Du liebst uns als deine Kinder. Und du möchtest einfach, dass wir in eine ganz, ganz, ganz tiefe Beziehung zu dir kommen. Dass wir erleben, was für ein wunderbarer, herrlicher Gott du bist, der unser Leben so reich machen möchte. Der uns aus Flachheit und Oberflächlichkeit rausholen will, aus dem Gekreise um uns selbst, und der uns segnen möchte, damit wir zum Segen werden. Und hilf uns, unser Leben dir immer wieder neu auf den Altar zu legen und dich wirklich wirken zu lassen in unserem Leben, und damit du einfach durch uns tun kannst, durch uns lieben kannst, helfen kannst, trösten kannst, Herr. Du bist gut, und wir danken dir einfach für Abraham, dass er Gehorsam gelernt hat, und wir sehen dich da drin in deiner Geduld, Herr. Danken dir einfach dafür und bitten dich jetzt um deinen Segen, Herr. Amen.